Jetzt werde ich Ihnen aber wirklich eine Geschichte erzählen, und zwar von Asimov. Sie heißt The Fun They Had, beziehungsweise auf Deutsch Die Schule. Diese Geschichte ist von 1954, und wer Asimov kennt, weiß, dass er Science-Fiction-Geschichten geschrieben hat. Und in dieser Geschichte, Die Schule, beschreibt er, wie Kinder im Jahr 2154 auf die Schule gehen, beziehungsweise, dass es gar keine Schulen mehr gibt, weil Kinder zu Hause beschult werden. Jedes Kind in einem eigenen Schulraum zwischen dem Elternschlafzimmer und dem Kinderzimmer gibt es einen Schulraum, dort gibt es eine Schulmaschine und diese Kinder werden einzeln dort an den Schulmaschinen beschult. Diese Maschine ist intelligent, sie weiß nämlich, was das Kind kann und was es braucht und was es lernen soll. Diese Maschine prüft auch das Kind, stellt die Aufgaben, und die Geschichte handelt von Marci, einem kleinen Mädchen, und sie wirft dann ihre Hausaufgaben ein in diese Maschine und bekommt dann das nächste berechnet. Sie werden feststellen, dass wir das Ganze heute ähnlich in der Praxis umgesetzt haben. Und die Geschichte geht so weiter, dass Marci einen Freund trifft und er hat auf einem Speicher ein altes Buch gefunden. Da wird darüber berichtet, wie Kinder früher in die Schulen gegangen sind, nämlich zusammen, viele Kinder in einer Klasse. Es gab menschliche Lehrer und sie wurden von dieser Lehrerin oder dem Lehrer unterrichtet, und sie kann das erst gar nicht glauben, dass es so etwas wie Bücher gibt. Sie kann auch nicht glauben, was da drin steht, und sagt, gib mir das Buch, gib mir das Buch. Und dann kommt da die Mutter und sagt, Marci, du musst zurück an deine Schulmaschine. Und der englische Titel The Fun They Had kommt aus der Überlegung, die Marci dann hat. Sie dachte darüber nach, wie viel Freude Kinder gehabt haben, als sie gemeinsam unterrichtet wurden. Ich starte mit dieser Geschichte von Asimov, weil das, was ich Ihnen im ersten Teil erklären werde oder vorstellen werde, heute realisiert ist. Das heißt, wir praktizieren heute Dinge, die Asimov und andere konzipiert haben als Science Fiction und behaupten, das sei die Zukunft. Das sieht dann ungefähr so aus. Marci sitzt nicht mehr alleine in ihrem Schulraum, in dem Elternzimmer, weil natürlich auch die Mütter arbeiten gehen müssen. Es ist viel effizienter, wenn man die Kinder dann in Hallen sammelt. Diese Konzepte laufen in Amerika teilweise schon. Man kann dann 60, 80 Kinder in sehr großen Räumen organisieren über Lerncoaches und Sozialcoaches und Lernbegleiter. Und diese Kinder sitzen dann vor ihren Lernstationen, haben natürlich Kopfhörer auf, weil jedes Kind eine eigene Geschwindigkeit hat, möglicherweise auch andere Inhalte. Und es wäre dann so gar nicht anders machbar, rein akustisch, wenn die Rechner oder die Sprachsteuerung dann normal wäre, deswegen über die Kopfhörer. Also Sprachsteuerung über eine synthetische Computerstimme ist das, was hinten dran steht. Es gibt Untersuchungen in Amerika, dass man das auch toppen könnte, bis zu 175 Kinder in entsprechenden Räumen. Das ist eine sehr effiziente Verwaltung von jungen Menschen. Und sie brauchen sehr wenig Sozialbetreuung. Wird praktiziert. Hinten dran stehen solche Begriffe, die heute auch schon im Einsatz sind. Ich habe einige und dafür habe ich tatsächlich einen Zettel, weil diese Akronyme vorne dran, die kann ich mir nicht merken, weil sie einfach so völlig absurd sind. Aber die Intention hinten dran ist, wir erleben im Moment eine Umwandlung und Technisierung der Schule in zwei Phasen. Phase 1 heißt, dass sehr große Digitalkonzerne die Lehrkräfte schulen, damit die Lehrkräfte Digitaltechnik in den Schulen einsetzen, um damit in Phase 2 dann diese digitalisierte Schule ohne Lehrkräfte auskommt. Wir sind im Moment in Phase 1, das heißt, die drei großen Unternehmen investieren sehr viel Geld in solche Workshops für Lehrer, und dann können sie Workshops belegen und sind dann ein ADE, ein Apple Distinguished Educator. Sie können auch ein GTA-Zertifikat erwerben, das ist von der Google Teacher Academy, oder Sie werden ein EEE, ein Microsoft Education Expert oder ein NCME, das ist der New Classroom Management Expert. Sie merken schon, um was es geht. Hier geht es darum, mit Hilfe von Softwareprogrammen Kinder zu verwalten, aber ihnen nichts beizubringen. Ein Vertreter davon ist Ferreira mit seinem Programm Newton, der stolz darauf ist, dass sein Programm, sein Lernprogramm noch mehr Daten erhebt und auswertet als Google. Und wer mal hinter die Fassade oder hinter die Bildschirme guckt und weiß, was Google an Analytics an Daten generiert, kann sich vorstellen, was es bedeutet, dass von den Lernenden noch mehr Daten erhoben werden. Ich lese es kurz vor. Newton durchleuchtet jeden, der das Lernprogramm nutzt. Die Software beobachtet und speichert minutiös, was, wie und in welchem Tempo ein Schüler lernt. Jede Reaktion des Nutzers jeder Mausklick und jeder Tastenanschlag, jede richtige und jede falsche Antwort, jeder Seitenaufruf und jeder Abbruch wird erfasst. Das geht so die ganze Zeit weiter. Spannend ist, wer das zitiert. Das ist aus dem Buch von Jörg Träger und Ralf Müller-Eiselt, die digitale Bildungsrevolution. Bei Träger ist Vorstand der Bertelsmann Stiftung, gemeinnützig, der den amerikanischen Markt analysiert hat, was man auf dem deutschen Markt doch bitte umzusetzen hätte. Und es ist wichtig zu sagen, dass Bertelsmann Stiftung gemeinnützig ist. Wir haben aber im Hinterkopf, dass das Unternehmen Bertelsmann sehr stark in den Bildungsbereich expandiert und investiert, gerade wieder einen Bildungsanbieter übernommen hat für 500 Millionen Euro, noch im Erwachsenenbereich. Aber das ist ja das, was wir sehr lange feststellen, und Herr Kraus hat es auch schon angesprochen, dass Stiftungsstudien auf den Markt geben, die dann möglicherweise den Interessen nicht der Stiftung, aber der dahinterstehenden Unternehmen dient. Wenn wir diese Phase 1 weiter durchlaufen und uns nicht wehren und dann auf die Phase 2 zusteuern, wird es in diese Richtung gehen, nämlich Schule und Bildung 4.0, eine völlig absurde Metapher. Einige von Ihnen werden den Begriff der Industrie 4.0 kennen, also vollautomatisierte, menschenleere Fabriken. Übertragen Sie das mal als Metapher. Vollautomatisierte Fabriken, wo dann unsere Schüler und die Studierenden die Produkte sind. Das ist die Output-Orientierung in der Bildung. Aber das ist das Ziel, automatisiertes Beschulen und Prüfen über Software, über synthetische Computerstimme, die psychometrische Vermessung, dafür bekommt auch meine Hochschule sehr, sehr viel Geld, dass sie diese Lernprozesse aufzeichnen mit der Kamera, mit Sensoren, um daraus dann Lernleistungen behaupten zu können. Learning Analytics, werde ich gleich was dazu sagen, und das Ganze ist natürlich die Output-Orientierung, und hinten dran stehen neoliberale Konzepte aus den 1980ern, die Produktion von Humankapital mit validierten Kompetenzen. Man kann mit den Begriffen natürlich arbeiten, wenn man den Mensch wirklich nur als Faktor sieht, als Kostenfaktor und als jemanden, den man einsetzen kann. Und unsere Aufgabe als Pädagogen und Eltern ist, unsere Kinder und Jugendlichen daran zu gewöhnen, an diesen Maschinen zu arbeiten und auch in diesen Prozess sich einzufinden, weil die Grundsatzfragen, und damit habe ich ja angefangen bei Marci, sind, was bedeutet es eigentlich, wenn wir Kinder ab 5 Jahren, sagt Fritz Breithaupt in seiner Talking Method, ab 5 Jahre vor die Bildschirme setzen und der Bildschirm bzw. die synthetische Computerstimme sagt mir, wann ich zu lernen habe, was ich zu lernen habe. Diese Stimme motiviert mich, diese ganzen Parameter. Eine vollständige Pervertierung des Lernens. Der andere Aspekt, es ist vollständig intransparent. Herr Kraus hat gerade das Loblied auf das Buch formuliert, das ich natürlich nur unterstützen kann. Ich bin auch Philologe, habe hier studiert an der Universität Frankfurt. Bei Büchern kann ich blättern, das macht ja jeder vernünftige Mensch, vorblättern, zurückblättern, schauen, was mich interessiert, steigt dann ein irgendwo, merke, vielleicht ist es doch sinnvoll, die Kapitel der Reihenfolge nachzulesen. All das wird aufgehoben, weil E-Learning-Programme heißt auch vollständige Transparenz und die Programmierer könnten das jederzeit auch ändern. Das heißt, ich habe ein übermächtiges System, das weiß, was ich lernen soll, das mir vorgibt, in welcher Art und Weise ich das lerne, also die Methoden und die Schritte, diese ganzen Dinge, und ich kann mich überhaupt nicht wehren. Ich weiß nicht, was da hinten dran steht, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Das Ganze, und jetzt wird es politisch, es ist zwar Samstagnachmittag, aber ich werde mal gucken, wo Ihre Schmerzgrenze ist. Auch mit solchen Ausführungen, hinten dran steht eine Datenökonomie, wo jeder von uns lediglich ein Datenspender ist. Das heißt, es geht nicht um uns als Person, sondern es geht um uns nur als Datenlieferanten. Welche Daten können wir liefern und was kann man mit den von uns generierten Daten machen. Das geht einmal darum, um die Konsumorientierung. Das kennen Sie von Amazon. Sie haben dieses Buch gekauft, dann kriegen Sie noch das zweite und das dritte oder Hotel oder was auch immer. Das ist aber nur die sehr stark konsumorientierte Variante. Viel stärker ist diese psychometrische Vermessung, dass man aus Ihrem Verhalten schließt, also Sie sind auch da nur ein Muster, nicht keine Persönlichkeit, schließt, in welchen Korrelationen Sie sind, in welchen sozialen Strukturen Sie sind. Dazu werden die Metadaten ausgewertet, wann kommunizieren Sie mit wem, wie lange, nicht die Inhalte, das braucht man gar nicht, um Sie als Mensch psychisch sehr stark zu erkennen. Dazu kommen Lern- und Persönlichkeitsprofile, Konsum- und Verhaltensprofile, Aktivitäts- und Begegnungsprofile, hochspannende Dinge, die im Hintergrund ablaufen, weil wir vorne Vokabeln lernen oder Bücher bestellen oder uns eine Animation angucken. Hinten dran ist Big Data. Das Ganze läuft konzentriert in Datensilos, ist ein Begriff von Informatikern. Datensilos heißt, wir geben die Daten, wir wissen weder, welche Daten wir geben, noch was mit diesen Daten passiert. Wir haben im Moment 3 große Datensilos oder eigentlich 4. Das eine ist Google, das zweite ist Facebook, das dritte ist Apple. Wir haben dann noch mit Amazon einen 4. amerikanischen Kandidaten, mit Microsoft, die jetzt auch wieder in der Bildung einsteigen. Und wir haben einen, muss ich mal überlegen, darf ich den Namen nennen, der hier im Cloud Computing sehr stark ist. Das können wir dann in einem kleinen Gespräch klären, wer das ist. Spannend ist, was hinten dran passiert, nämlich Learning Analytics. Hier zitiert von Herrn Ieventhaler, der das Programm in der Uni Mainz aufgebaut hat. Mit Hilfe von Learning Analytics können datenbasierte Auskünfte über das Lernverhalten, Lernaktivitäten und Einstellungen in Echtzeit während des Lernprozesses erfasst und im weiteren Verlauf berücksichtigt werden. Das heißt, auch hier, auch von denjenigen, die das Programm entwickeln, diese Metapher wie so eine Produktionsstraße, und wir haben überall die Sensoren und die Kameras und wir gucken, was passiert, danke. Und wenn jemand dann unaufmerksam wird oder mit den Augen zwinkert, dann müssen wir den nächsten Impuls geben, diese ganzen Dinge. Und somit werden individuelle dynamische Curricula und Echtzeitfeedback möglich. Durch die umfassende Analyse des Lernkontextes können die Bedarfe des Lernenden frühzeitig erkannt und individuell auf sie reagiert werden. Also eine völlige Verdrehung auch der Begriffe, weil meine Lernbedarfe kennt doch das System nicht. Dazu müsste mich das System erst mal fragen, was willst du lernen? Es ist genau andersrum. Das System weiß, was ich zu lernen habe und hat verschiedene Lernpfade, mit denen ich dann optimal zu diesem Ergebnis hingeführt werden kann, unabhängig davon, ob ich das will. Der zweite Punkt, haben Sie in diesem Zitat auch mitbekommen, es gibt keine gemeinsamen Curricula mehr, es gibt keinen Kanon, sondern jeder Mensch wird auf bestimmte Dinge optimiert, nämlich das, was er optimal kann, um in den Verwertungsprozess überführt zu werden. Das sind Begriffe, die man normalerweise nicht in der Pädagogik kennt oder hört, aber deswegen formuliere ich das hier. Das sind die Dinge, die darüber hinaus gesammelt werden, Merkmale des Lernenden selbst, aber auch das soziale Umfeld und externe Daten. Auch das widerspricht jedem pädagogischen Eros oder Ego oder Verständnis. Wenn wir miteinander arbeiten, im pädagogischen Prozess habe ich einen Mensch gegenüber und diese Situation ist entscheidend. Es ist nicht relevant, aus welchem Viertel er kommt und mit wem er abends kommuniziert. Das betrifft mich nicht, das hat mich auch nicht zu interessieren, aber Data Analytics heißt, wir machen alles transparent, übrigens dann bei Bedarf auch für Arbeitgeber, das ist ein sehr großes Feld. Hinten dran steht die neoliberale Bildungspolitik, die sich, und das ist ja das Drama, das wir im Moment erleben, jetzt nach 40 Jahren intensiv durchsetzt. Das heißt, was Gary Becker mit der Humankapitaltheorie formuliert hat und andere von der Chicago School of Economics, die haben jetzt 40 Jahre Vorlauf. Und wir haben 2 Parameter, die jetzt zum Erfolg dieses Denkens führen. Zum einen die vollständige Durchdringung unserer Lebenswelt mit Digitaltechnik. Das heißt, wir generieren überall Daten für die Automatisierungstechnik. Und der zweite große Bereich ist, wir haben durch den Mauerfall keine konkurrierenden Systeme mehr. Das heißt, nach 1990 haben wir es mit einem Kapitalismus zu tun, der sich nicht mehr selbst rechtfertigen muss als das bessere System gegenüber einem wie auch immer gearteten Osten. Und damit sind die Marktradikalen im Vormarsch. Und das, was wir im Moment erleben, ist tatsächlich auch nur vor diesem Hintergrund zu verstehen, dass es keine Alternative mehr geben solle. Wir müssen diese Alternative selbst entwickeln. Es gibt natürlich Alternativen. Die beiden Parameter, die sich daraus ableiten, sind aber A, die Vermessung des Menschen, das ist Dataismus, Homo Deus von Harari. Und der zweite ist die Digitalisierung. Da ist wichtig zu verstehen, dass die Digitalisierung lediglich die Infrastruktur, die technische Infrastruktur ist für die Konzepte, wirtschaftswissenschaftliche Konzepte, Neoliberalismus, die vorher schon entwickelt wurden. Der zweite Punkt, der entscheidend ist, wir haben im Moment durch die smarten Geräte, durch die Telefone natürlich auch jeden Menschen zu Hause. Das heißt, wir verdaten und ökonomisieren auch das Privatleben. Rechner sind keine Werkzeuge mehr in der Schule, im Beruf, im Betrieb, sondern wir haben sie immer dabei. Das führt dazu, dass wir vollständig verdatet werden, auch mit dem Privatverhalten. Und auch unser Privatverhalten, wir als Privatpersonen verdatet werden und die Digitalisierung ist dafür die Infrastruktur. Das sind die Begriffe, die hinten dran sind und eine meiner Thesen ist ja, wir glauben, das wäre alles so innovativ, was wir mit den Techniken und den Digitaltechniken einsetzen. Meine Arbeitsthese für sowas ist, ich gucke mal, wo es herkommt und möglicherweise realisieren wir jetzt Konzepte aus ganz anderen Zeiten und kommen dann auf solche Begriffe und Theorien, die hinten dran stehen, Kybernetik, das heißt die Steuerung von technischen Systemen, aber auch von Organismen und von Sozialsystemen, von Norbert Wiener 1946 geschrieben, Cybernetics. Und das sind die Strukturen und die Modelle, mit denen wir uns heute auseinanderzusetzen haben. Der zweite Begriff ist die sogenannte künstliche Intelligenz, die wieder sehr populär ist. Heute gibt es ja kaum etwas, was nicht angeblich von künstlicher Intelligenz angetrieben ist. Dazu muss man wissen, dass es künstliche Intelligenz nicht gibt. Dazu müssten wir erstmal die humane Intelligenz definieren können. Und da können wir ganz, ganz kleine Bereiche, 10, 12, maximal 15% der menschlichen Intelligenz können wir beschreiben. Schon bei der emotionalen oder sozialen Kompetenz scheitern wir. Das heißt, man muss auch diesen Begriff auf das zurückführen, was er ist. Das sind mathematische Modelle. Ich diskutiere das in Baden-Württemberg mit momentan 240 Kollegen, meist Ingenieure, wir sind zwei Geisteswissenschaftler. Hochspannend, Robotik, Automatisierungstechnik, KI-Systeme, diese ganzen Dinge. Es ist Mathematik. Und wir haben natürlich auch sehr selbstkritische Kollegen dabei. Und die Formulierung, die mir am deutlichsten gefallen hat, war, Herr Lankau, vergessen Sie den Begriff der künstlichen Intelligenz, es sind mathematische Modelle. Das, was wir mathematisch beschreiben können, können wir an Rechner delegieren. Und das, was sich mathematisch nicht fassen lässt, da hilft auch keine künstliche Intelligenz. Das heißt, da müssen wir mit den ehrlichen Begriffen arbeiten. Wir sind da gerade dabei, den Begriff der künstlichen Intelligenz aufzulösen. Genauso wie das maschinelle Lernen, weil nach unserem Verständnis des Lernens auch sowas wie Verständnis dazugehört. Und wie gesagt, Digitalisierung als technische Infrastruktur. Das sind so ein paar Begriffe, die schon angesprochen wurden. Kybernetik als das Modell der Steuerung, Regelung und Nachrichtenübertragung im Lebewesen und der Maschine. Da kommt natürlich Behaviorismus, da kommt die empirische Bildungsforschung hinein, da kommt die Kompetenzorientierung rein, also die Auflösung der Fachinhalte, das programmierte Lernen, Digitalisierung als Infrastruktur, da kommen die Datenbanken dazu. Dann kommen natürlich auch alle möglichen neuen Formen des Lernens, neue Lernkultur, Schule, wie heißt es richtig, Schule ohne Lernen, sage ich immer, selbstorganisiertes Lernen, aber eigentlich Schule ohne Lehre. Das heißt, auch die pädagogische Arbeitsverweigerung, weil man Kinder an die Messstation oder an die Rechner setzt, das ist im pädagogischen Konzept eine Möglichkeit, aber das, was sich hier verselbstständigt hat, ist dieses Delegieren an die Lernstation, an die digitalen Lernstationen, weil ich dann Daten erheben kann. Und wie gesagt, das ist Produktion von Humankapital die eigentliche Intention. Und ich habe ja gesagt, ich gucke mal, wie weit Sie mir folgen können oder wo dann der Provokationslevel überschritten ist. Drei Thesen. Das, was wir im Moment an Digitaltechnik aus dem Silicon Valley bekommen, ist Technik der Gegenaufklärung. Also weder innovativ noch zukunftsfördernd, sondern Technik der Gegenaufklärung. Wir werden daran gewöhnt, das zu tun, was die Maschinen uns sagen. Wir werden immer unselbstständiger. Wir verlieren das Reflexionsvermögen. Der zweite Punkt ist, Lernen lässt sich nicht automatisieren. Es ist anstrengend. Wir brauchen immer den interpersonalen Bezug. Das, was man über Maschinen lernen kann, könnte man genauso gut oder wahrscheinlich sogar noch besser mit Büchern oder mit anderen Lernmedien lernen. Das heißt, dieses Lernen von Bestandswissen, wie es so schön heißt. Das heißt, ich arbeite mich in ein Thema ein, lese dazu Bücher, schaue mir vielleicht Videos ein. Aber dann die Phasen 2 und 3 sind entscheidend für das Verständnis einer Sache, nämlich dass ich das, was ich gelesen, vorbereitet habe, über Skripten, über Bücher, über Videos, entweder im Seminar oder im Unterricht, in der Unterrichtssituation dann aufgreife, vertiefe, übe, wiederhole diese ganzen Dinge. Und das geht nur, wenn wir den sozialen Kontakt behalten. Das lässt sich eben nicht automatisieren. Und der dritte, wir müssen IT neu denken. Wir haben mit den technischen Infrastrukturen etwas aufgebaut, was zu einer Kontroll- und Steuerungsinstanz geworden ist, die wir nicht im Griff haben. Es sind Monopole, es sind intransparente Systeme. Und wenn wir weiter mit Digitaltechniken arbeiten wollen und es uns wichtig ist, dass wir ein demokratisches und humanes System bewahren, dann müssen wir diese Infrastruktur aufbrechen, Alternativen entwickeln und die Informationstechnologie wieder zum Werkzeug machen, die bestimmte Dinge sehr gut übernehmen kann in der Automatisierungstechnik. Wir hatten es auch mit dem Schach, der Herr Niederrümelin angesprochen. Natürlich werden wir gegen Deep Blue oder auch AlphaGo bei Go spielen, nie mehr gewinnen, weil wir einfach nicht in der Lage sind, uns über Stunden oder so zu konzentrieren, dass wir keine Fehler machen. Aber weder AlphaGo noch Deep Blue wissen, dass sie spielen. Sie haben auch keine Vorstellung von dem Spiel, das sie da eigentlich spielen, sondern sie haben die Parameter, sie haben die Regeln gelernt, sie kennen das Spielfeld, sie kennen die Parameter, sie kennen das Ziel. Es sind Optimierungsprozesse. Deep Blue spielt nicht Schach, sondern reduziert jeden Zug auf den in dieser Situation optimalen Zug und macht weniger Fehler als wir, weil wir irgendwann ermüden. Also das sind die drei Dinge, die wir brauchen. Wir haben dramatische Gefährdung, das überspringt jetzt ein bisschen den pädagogischen Bereich hier, aber wir haben dramatische Gefährdung unserer demokratischen Strukturen durch Neoliberalismus und Globalisierung. Das heißt, dass hier sich ein ökonomistisches Denken durchgesetzt hat, das in andere Lebensbereiche hineindrängt, insbesondere in den Bildungsbereich, in den Gesundheitsbereich. Hintendran die Humankapitaltheorie mit auch Quality Management und Total Quality Management. Wenn das sind Begriffe, die auch aus der produzierenden Industrie kommen, wo sie Messwerte festlegen und auch diese Messwerte natürlich generieren müssen. Nur wenn wir anfangen, alles, was wir als Menschen miteinander machen, zu vermessen und Messwerte zu generieren und Kennwerte zu generieren und damit unsere oder danach unsere Sozialsysteme ausrichten, dann sind es keine Sozialsysteme mehr. Dataismus und Digitalisierung habe ich genannt. Das heißt, wir haben im Moment die Verselbstständigung eines Systems, das, und das haben wir ja bei Brexit genauso gesehen wie bei der amerikanischen Wahl, konzipiert wurde mal als Kommunikationsinstrument, als also zumindest das Web als Kommunikationsinstrument, ich lasse mir die militärhistorische Geschichte außen vor, und sich komplett gewandelt hat durch die zwei großen Zusammenbrüche, einmal 2000, der erste Crash der Märkte, das vorher war es die freie Zeit, das Web, die Experimentier- und Spielwiese, nach 2000 begann die Kommerzialisierung bis 2008 und seit 2008 bis heute haben wir die Monopolisierung und den vollständigen Aufbau einer Kontrollstruktur. Also das, was wir als freies Web bezeichnen, haben die Chinesen hier auch, und sie wissen, was die Chinesen mit ihrem Netz machen. Es ist exakt die gleiche technische Infrastruktur. Bei uns ist es freundliche Empfehlen, Nudging, Anstoßen, aber es ist etwas ganz anderes. Daraus die Frage, die ich Ihnen nicht beantworten will, aber die ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte, weil wir da nur interdisziplinär auch Lösungen finden können. Sind Digitaltechnik überhaupt nutzbar, ohne Kontroll- und Steuerungsstrukturen aufzubauen, und sind sie nutzbar, ohne den Menschen zu schaden? Ich habe angefangen mit Asimov, eine Vision, die wir heute realisieren, zumindest soll sie realisiert werden, wenn wir den Vertretern davon folgen. Meine Vision ist eine andere, das heißt, dass wir durch unser Nachdenken, durch das Reflektieren, auch durch die empirische Arbeit in der Bildung, durch die Kooperation mit unterschiedlichen Disziplinen sagen, okay, wir haben eine Technik zur Verfügung, die bestimmte Dinge kann. Wir fragen aber für den konkreten Unterricht, oder wir müssen neue Fragen für den konkreten Unterricht vorstellen. Die Hauptfrage ist, oder meine Vision ist, dass wir sagen, wir müssen lernen, auch digitale Technik so einzusetzen, wie wir mit Büchern arbeiten, wie wir mit Texten und Folien arbeiten, aber dass die Schule als ein wichtiger Sozialisierungspunkt human bleibt, in dem Sinne, dass wir dort miteinander die Zeit verbringen und auch gemeinsam unterrichtet werden. Was tun also? Ich kann ja nicht nur mit so fürchterlichen Dystopien und Vorstellungen, was irgendwelche Digitalmonopole sich denken, was wir machen können. Und da kommt man durch Nachdenken, das haben wir ja gelernt als Wissenschaftler, durch Nachdenken zu relativ einfachen Lösungen. Der erste ist ganz einfach. Amerikanische Kollegen haben es immer so formuliert: Haben Sie Mut. Das ist Sapere Aude. Ich rede ja von einer neuen Aufklärung, einer zweiten Aufklärung oder vielleicht auch nur mal an das Erinnern der Aufklärung, die wir schon hatten. Haben Sie Mut. Und was die Kollegen hier aus Amerika formuliert haben, ist, wenn Ihnen irgendjemand sagt, Deutschland fällt hinten runter und die Kinder lernen nichts und die können nichts und haben keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt, fragen Sie einfach, was soll Ihnen verkauft werden? Es sind ganz einfache Wirtschaftsinteressen für diese ganze Digitalisierung. Der zweite Punkt, Der zweite Punkt, Und das ist etwas, das kann ich nur für Sie, oder das ist eine Formulierung an Sie als Bürger, Eltern, Demokraten. Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass alles, alle Lebensbereiche unter betriebswirtschaftlichen Aspekten umgeformt wurden. Es gibt den wunderbaren Begriff des Res extra commercium, der dem Kommerz entzogenen Dingen. Das ist unsere Aufgabe als bürgerliche Gesellschaft, zu formulieren, in welchen Bereichen zählt nicht nur das Monetäre und das Betriebswirtschaftliche, sondern in welchen Bereichen leisten wir uns es zu sagen, wir arbeiten mit Menschen, wir nehmen uns Zeit. Natürlich ist es zeitintensiv, kostenintensiv und. Aber das müssen wir leisten, wenn wir keine rein utilitaristische Gesellschaft werden wollen. Und dieses Nicht-Kommerzielle betrifft nicht nur die Kindergärten und Schulen. Das gilt genauso für das Gesundheitswesen. Es gilt für die Altenbetreuung, es gilt für die Behindertenbetreuung. Immer da, wo wir als Menschen Verpflichtung gegenüber anderen Menschen haben. Dass man einen Betrieb, ein Krankenhaus oder eine Schule oder einen Kindergarten auch betriebswirtschaftlich führt, ist klar. Aber nicht im pädagogischen oder medizinischen oder sozialen Bereich. Wir müssen lernen, das wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Ganz konkret für die Schule haben wir andere Fragen. Wenn, und Josef Krauss hat es ja schon angesprochen, wenn Sie die Geschichte der Digitalisierung verfolgen, 1984 gab es den ersten Spiegel, alle Schulen müssen ans Netz und alle Schulen brauchen Computer. In den 90ern war es der Laptop, jetzt war es Tablet, demnächst ist es ein Privatgerät oder so. Jede neue Gerätegeneration wird in die Schulen gedrückt. Wenn Sie das historisch herleiten, können Sie das noch bis in die 1920er Jahre machen. Da gab es einen Kollegen, der sagt, wow, wir haben Filme. Jetzt machen wir über alles Filme, wir brauchen gar keine Bücher mehr. Wir zeigen nur Filme in den Schulen. 1920. Nachher kam dann Radio und alle anderen Medien. Das heißt, da wiederholen sich Dinge, die wir durch eine leichte Analyse, und die Texte liegen vor, transparent machen können. Und der nächste Schritt ist dann zu sagen, okay, Digitalisierung ist Teil unserer Lebenswirklichkeit. Was sollen Kinder und Jugendliche am Rechner denn konkret lernen? Und Josef Krauss hat ja schon einige Vorschläge gemacht, nämlich, dass wir an Rechnern arbeiten. Nicht an Tablets oder Smartphones, sondern an Rechnern. Dass wir diese Rechner vom Netz runternehmen und erstmal fragen, okay, was ist das Lernziel? Was brauche ich da für Infrastruktur, technische Infrastruktur? Mit welchen Rechnern arbeite ich? Mit welcher Software arbeite ich? Brauche ich dafür das Web? Weil das ist der Punkt, der für uns tatsächlich als Pädagogen, aber auch unter datenschutzrechtlichen Fragen der Knackpunkt ist. In der Schule, wenn es lokal organisiert ist, kann ich sehr viel machen, auch ohne mit den Monopolen zu arbeiten. Das ist der Hinweis, ich muss fertig werden. Ja, danke. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Nur als Stichwort, ich werde die Folien zur Verfügung stellen und kann man dann runterladen. Der Vortrag ist ja dann auch im Netz. Das Stichwort dafür ist Edge Computing, geschlossene Netzwerke. Das heißt, dass wenn wir die wichtigsten Fragen formuliert haben. Was soll gelernt werden? Welche Technik brauchen wir dazu? Wie können wir die Technik so einrichten, dass sich niemand mit den Daten prostituieren muss und schon gar nicht über öffentliche Schulen? Und da gibt es Konzepte. Die deutsche Industrie hat es ja jetzt in der Hannover Messe Industrie 2018 vorgestellt. Geschlossene Netze, wo alle relevanten Daten nur lokal generiert werden. Keine Abonnements, sondern lokale Installation, Trennung von Arbeitsrechner und Kommunikationsrechner. Das, was Steve Jobs entwickelt hat, das waren ja Geräte der Unterhaltungselektronik, Smartphone und Tablet nach seiner Interpretation. Das heißt, auch da müssen wir klären, was sind Arbeitsgeräte. Das sind Details, wie man das an der Schule umsetzen muss. Vom WLAN runternehmen, mit den Rechnern arbeiten, Medienproduktion einsetzen, Datenschutzgrundverordnung. Ist für uns wichtig, weil Sie anhand der Datenschutzgrundverordnung all die Fragen formulieren können, die ich jetzt nicht ausführe, weil Sie jetzt sagen können, wer speichert Daten für was? Bitte transparent machen, wenn Sie Kinder haben, müssen Sie dem zustimmen, stellen Sie Ihrem Schulleiter all diese Fragen, er wird sie nicht beantworten können. Entscheidend ist, dass er natürlich für alle Daten, die an der Schule generiert werden, verantwortlich ist, juristisch verantwortlich. Und mit diesen beiden Aspekten, Fragenkatalog ausliefern und Antworten erwarten und juristische Verantwortung übernehmen für die Daten, haben Sie eine interessante Diskussion, nicht nur mit den Rektoren und Lehrern, sondern auch mit den Eltern. Auch von mir das letzte Wort, Marie Ebner-Eschenbach. Es wird nicht einfach, mit Widerstand ist zu rechnen. Glückliche Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit und wir sind alle mehr oder weniger versklavt durch diese Geräte und wir müssen da auch wieder ein Stück zurück. Soweit erstmal, ich habe etwas überzogen, aber für meine Verhältnisse relativ wenig. Applaus